Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Als ADHS betroffene Menschen können in vielen Belangen auch ein Gewinn sein für eine Gemeinschaft, für eine Partnerschaft, wenn man eben auch ein bisschen weiss, warum vielleicht auch gewisse Eigenheiten immer wieder auftreten tun. Ich denke, das ist dann die andere Seite.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
ADHS oder ADS, das kennen wir, glaube ich, alle. Man hört und liest heute immer wieder davon und vielleicht fragst du dich, könnte es sein, dass ich so ein ADHS habe, weil du vielleicht immer wieder ein Chaos im Kopf hast oder weil du gewisse Arbeiten immer und immer wieder aufschiebst oder rausschiebst oder auch weil du vielleicht manchmal zu wenig fokussiert bist. ADS oder ADHS ist ein Phänomen, das mittlerweile viele Menschen haben. Menschen, die unter einem Aufmerksamkeitsdefizit leiden oder auch hyperaktiv sind. Für diese Menschen sind die täglichen Anforderungen und Aufgaben noch viel mehr eine Herausforderung als für andere. Wie soll man mit dem umgehen und was kann einem dabei helfen, doch zu einem funktionierenden und gelingenden Leben zu finden? Der Roland Stettler ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Basel. Er gibt uns Antworten auf die Fragen. Mein Name ist Karl Dietli.
Roland, heute haben wir das Thema ADS, ADHS und ich mag mich erinnern, so frühere Schulzeiten bin ich immer so der gewesen, der gerne am Fenster gesessen ist. So ein bisschen rumträumen, manchmal nicht so wirklich dort, wo ich sein sollte, beim Stoff und beim Aufpassen, ein bisschen am Studieren. Bei mir ist jetzt ja nie ein ADS oder so diagnostiziert worden. Hyperaktiv bin ich eher nicht gewesen. Hättest du jetzt bei mir als Fachmann, wenn du das hörst, ein ADS diagnostiziert?
Ja, das ist schon gerade eine spannende Frage, die du hast, oder? Das ist eine Frage, die dann häufig gerade kommt. Also ist das jetzt ein ADHS, ein ADS? Und ich glaube, wir müssen einfach da auch gerade vor allem am Anfang an sagen, also nicht jedes Kind, das gern träumerisch unterwegs ist, hat gerade ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und da ist mir vielleicht schon eins allgegen wichtig, oder? Also bevor man gerade jemanden etikettiert, bin ich schon der Meinung, dass es erstens einen Leidensdruck braucht, wenn man da gut durch die Schule kommt, keine Probleme hat, auch im Sozialverhalten etc., Noten entsprechend gut sind, dann denke ich, ist das höchstens vielleicht eine kleine Form von einem ADS, die du gehabt hast, die aber klinisch in dem Sinn nicht Bedeutung hat. Und ich denke, das ist wichtig. Also wenn man, da nehme ich vielleicht gerade etwas vorweg, oder man versteht heute das ADHS als eher etwas, was auf einer Kontinuitätslinie ist. Also von ganz leicht bis ganz schwer. Und es kommt dann sehr darauf an, eben was das für Auswirkungen hat im Alltag. Wenn man unsicher ist, dann würde ich, das ist halt eine wichtige Botschaft, eher wirklich zu einer Abklärung empfehlen, damit man das sorgfältig abklären kann, möglichst früh auch mit therapeutischen, unterstützenden Interventionen kann Menschen, insbesondere Kinder, aber auch Erwachsene, kann helfen.
Komm, da gehen wir doch gerade in die Definition rein, weil vielleicht gibt es jetzt die einen oder den anderen, der jetzt zulässt und denkt, ich habe gar noch nie richtig herausgefunden, was ist denn das genau, das ADS, ADHS?
Genau.
Gibt es sogar verschiedene Ausdrücke, kann ja schon ein bisschen verwirrend sein, oder?
Genau. Also ADHS kennt ja fast jeden, oder? Und das ist so fast ein bisschen Allgemeinplätze. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass mit jedes Kind, das ein bisschen hyperaktiv ist, schon mit der Etikette genau. ausstattet. Es gibt da klare Kriterien. Ich halte mich da an das diagnostisch-statistische Manual von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft in der 5. Auflage. Das sind so die Kernsymptome, sind eigentlich 3. Das eine ist Unaufmerksamkeit. Und das andere ist Hyperaktivität und oder motorische Unruhe, Impulsivität, die dazugehört. Und wichtig ist eigentlich in der Diagnosestellung, das müsste man eigentlich schon vor dem 12. Altersjahr können feststellen. Aber da können wir vielleicht gerade sagen, bei einigen Erwachsenen wird das erst dann manifest und zeigen sich die Symptome, dass dahinter auch ein ADHS ist, wenn sie vielleicht wegen anderen Problemen, Sucht oder Depression, Hilfe suchen tun.
Also ist denn das, weil sie erst dann auftaucht im Erwachsenenalter oder weil sie sich auch immer gut durchgeschlängelt haben?
Genau, Das ist vielleicht auch so etwas, oder? Es gibt natürlich Leute, das hängt auch ein bisschen vom Intelligenzgrad an, was für Strategien kann man entwickeln, wo man merkt, ganz vielleicht im Sozialverhalten, dass das nicht so toll ist, wenn man sich so oder so verhaltet. Und auch beim Lernen vielleicht Strategien entwickelt. Wenn jemand intellektuell auch begabt ist, kann er das natürlich lang kaschieren. Mhm. Gerade bei der Aufmerksamkeitsstörung, und da sind wir vielleicht bei den zwei Grundformen, die es gibt. Also es gibt so das vorwiegend Erscheinungsbild mit Unaufmerksamkeit. Mhm. Oder es gibt die zweite Form, wo vorwiegend das hyperaktiv-impulsive Verhalten zeigt. Und dann gibt es noch einen Rest, wo eine gemischte Form ist, was auf der einen Seite die Unaufmerksamkeit und auf der anderen Seite eine Hyperaktivität und Impulsivität gleichzeitig vorhanden ist. Das ist relativ häufig der Fall.
Je nach Setting kommt dann das oder das mit zum
Vorschein. Und gerade die Frauen sind mehr betroffen von dem unaufmerksamen Erscheinungsbild und das fällt natürlich weniger auf. Da gibt es weniger soziale Schwierigkeiten oder man sagt einfach, es ist ein bisschen verträumt und so. Und das kann sich dann auch manchmal eben erst zeigen, wenn die sozialen Herausforderungen oder die beruflichen und intellektuellen Herausforderungen im Erwachsenenalter, partnerschaftliche Herausforderungen grösser werden, dass dann das auch ein Zeichen ist. Und gar nicht selten eben kommt dann jemand mit einer Diagnose, zum Beispiel Depression, oder Ausdruck ist, dass jemand quasi wie einfach durch die Schwierigkeit, durch die Anstrengung, auch sich immer anzupassen, dann erst auffällig geworden ist später. Und deshalb ist es immer auch wichtig, wenn man solche Krankheiten wie Depression, Angststörungen, Suchtproblematik, das sind häufige gleichzeitig auftretende Erkrankungen, dass man im Erwachsenenalter immer auch daran denkt, dass vielleicht dahinter könnte ein ADS oder ein ADHS sich verstecken.
Mhm. Von wo kommt das eigentlich? Ist das so etwas ein neuartiges, ein neues Phänomen, wo wir erst so ein bisschen festgestellt haben in unserer Zeit mit all den Reizen und so? Oder hat es früher auch schon gegeben? Man hat es einfach nie festgestellt, weil wir noch gar nicht auf dem Stand gewesen sind wie jetzt.
Also es ist interessant, dass eigentlich das schon immer gegeben haben muss. Oder? Es ist sicher so, dass es von Kultur zu Kultur ein bisschen unterschiedlich ist, aber vielleicht auch immer gerade, weil die Umgebung anders ist, Symptome weniger auffallen. Ich denke schon, gerade auch so mit der Geschwindigkeit von den sozialen Medien und so weiter, kommen vielleicht Symptome auch schneller zum Vorschein. Und das, denke ich, ist ein Problem. Wenn man es jetzt aber rein von der Anzahl Erkrankten anschaut, dann kann man sagen, dass das in den letzten 30 Jahren, wenn man weltweit schaut, immer etwa konstant ist gewesen. Es sind so, kommt ganz darauf an, welche Studie dass man anschaut, zwischen bei den Erwachsenen ist es ein bisschen weniger, weil es sich auch ein bisschen verbessert mit dem Älterwerden zum Thematik häufig, ist es so bei 2,5% von Betroffenen und bei den Kindern bei etwa 5,5%. Und die Zahlen, also Diagnose wird häufiger gestellt, nicht zuletzt, weil man aufmerksamer geworden ist auf die Erkrankung, weil die Diagnostik besser geworden ist, aber nicht, weil eigentlich die Krankheit an sich zugenommen hat in der Häufigkeit.
Was bedeutet das für so eine betroffene Person? Wenn man das ja nicht kennt, sieht man das nur von außen. Entweder nervt es, wenn jemand hyperaktiv ist. Oder also, mich hat es manchmal genervt, wenn so Leute immer, die nehmen ja auch Raum ein, oder? Und bei den Träumen fällt es dir jetzt weniger auf. Da denkt man einfach, ja, die sind ein bisschen abwesend oder so. Aber was passiert da im Inneren? Was bedeutet das für die Person genau?
Ja, also eben, häufig ist es so, dass man in sozialen Situationen, zum Beispiel durch die Impulskontrollproblematik, sich weniger im Griff haben. Es regt einem etwas auf und dann platzt man schneller raus mit etwas. Man kann sich also vielleicht schwer an Gepflogenheiten vor einer Sitzung anpassen, oder? Und ist immer so ein bisschen, wird dann als Vorlaut oder als nicht angepasste wahrgenommen. Das ist so die eine Ebene. Häufig erleben gerade Erwachsene, im Gegensatz zu Kindern sind Erwachsene häufig nicht mehr so zappelphilippig unterwegs. Nicht selten auch, weil sie gut durch den Sport oder so das kompensieren. Aber die haben dann häufig Erwachsene, Betroffene, haben häufig so das Gefühl von einer inneren Unruhe, Angespanntheit. Also immer quasi auf dem, bildlich gesprochen, auf dem, ohne dass es zeigen, auf dem äußersten Rand vom Stuhl sitzen, das wäre so etwas, wo eine Symptomatik sein könnte bei älteren also schon erwachsenen Betroffenen. Ja.
Und das lässt du schon so ein bisschen reinspüren, das wird Nachteile haben, aber ich nehme an, nicht nur, oder? Was denkst du so bei den Vor- und Nachteilen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die du da stellst, oder? Wie alles haben Symptome Vor- und Nachteile, oder? Nachteile sind eben eher so, dass man im sozialen Kontext vielleicht nicht ganz so gespürig ist wie andere und durch das zu mehr Konflikten kommt. Auf der anderen Seite ist es nicht selten so, dass so die Impulsivität und motorische Unruhe die Leute eher zu geselligen Leuten macht, also dass sie schnell jemanden für sich einnehmen können. Und das ist natürlich in gewissen Berufskategorien, nehmen wir an, es ist jemand im Verkauf, Akquisition oder so tätig, dass das ein Vorteil kann sein. Gewisse Leute, ein Symptom ist auch die sogenannte Hyperfokussierung, also sie sind, wenn sie ein Gebiet interessiert, können sie fast nicht mehr loslassen. Das kann ein gewisser Kontext in der Forschung zum Beispiel, kann das natürlich auch ein Vorteil sein, während dann die Leute vielleicht auch Unterstützung brauchen, dass sie die Resultate sorgfältig zusammentragen können. Aber so hat alles immer auch einen Vor- und Nachteil. Oder? Als ADHS betroffene Menschen können in vielen Belangen auch ein Gewinn sein für eine Gemeinschaft, für eine Partnerschaft, wie man eben auch ein bisschen weiss, warum vielleicht auch gewisse Eigenheiten immer wieder auftreten tun. Ich denke, das ist dann die andere Seite.
Ja, genau. Und jetzt, wie ist es für die Person selber? Wie kann jemand merken, dass es hat oder nicht? Weil man ist ja so aufgewachsen, man hat es immer so gehabt. Braucht man wahrscheinlich schon auch eine Aussenspiegelung, oder? Oder irgendwie etwas, gibt es da Indikatoren, die man selber erkennen kann?
Also ich denke, wichtig ist mal so ein bisschen, dass man, ja, wir vergleichen uns ja häufig mit anderen und wenn man merkt, ich habe jetzt mehr Schwierigkeiten im sozialen Kontakt, ich komme immer mehr in Konflikt als andere oder ich habe Mühe, mich zu konzentrieren, kann nicht an einem Vortrag folgen und bin schnell draussen. Wenn das einem auffällt, oder denke ich, dann ist das mal das Erste, oder? Wo man so sollte vielleicht ernst nehmen, wenn man merkt, das ist wirklich überdurchschnittlich im Vergleich mit anderen. Das ist nicht ganz immer einfach, weil man von Kind auf vielleicht nichts anderes kennt, aber denke, das sind so wichtige Sachen. Eben also so zur Unaufmerksamkeit gehören zum Beispiel eben, dass man Einzelheiten nicht so beachtet, dass man Flüchtigkeitsfehler macht, dass man die Aufmerksamkeit eben nicht länger aufrechterhalten kann, das wäre so der Aspekt bei der Impulsivität, dass man eben nicht kann, dass man schnell interveniert in einem Gespräch und nicht genügend Kapazität hat, jemandem zuzuhören. Das sind Sachen, die einem könnten auffallen und das wird einem auch rückgemeldet. Oder? Und was noch ein wichtiger Faktor ist, ist, dass es meistens durch die Symptome auch dazu kann kommen, dass man nicht ganz beruflich zum Beispiel oder auch beziehungsmässig das kann erreichen, was man sich eigentlich wünscht. Also man ist eigentlich im Vergleich zu den Fähigkeiten, die man hat, eher im unteren Tätigkeitsbereich vielleicht nur tätig und die Diskrepanz zwischen Ziel und Schwierigkeiten, die Ziele zu erreichen, das kann auch ein Hinweis sein.
Hm. Eben, du hast ja gerade gesagt, dass die Menschen in niedrigeren Tätigkeiten tätig sind, als wirklich sie von den Fähigkeiten her könnten. Merkt ihr das dann selber auch? Oder ist das mehr einfach so, es ist halt so?
Ja, so gut, sie merken es manchmal selber. Es ist manchmal auch eine Rückmeldung von außen oder dass man das Gefühl hat, ein junger Erwachsener, die Eltern den Eindruck haben, der müsste doch eigentlich mehr können. Und gerade, da ist dann natürlich ein anderes Problem. Da gibt es natürlich eine Interaktion, wenn jemand so ein bisschen hyperaktiv ist, impulsiv, dann tut man das häufig mehr so als Charaktereigenschaften vielleicht ab. Und kommt zu Konflikten und man sieht nicht eigentlich Not, dass das eigentlich ein ADHS ist, das behandlungsbedürftig wäre. Und so in diesem Konflikt gibt es Rückmeldungen. Und das denke ich von diesen Rückmeldungen her, oder? Und von dem Rückmeldungen her, das könntest du doch eigentlich mehr, als du jetzt erreichst, oder? Das denke ich, ist auch so ein wichtiger Punkt, oder? Dass man dann wirklich schaut, was ist eigentlich der Grund für das nicht das Level können erreichen, wo man eigentlich intellektuell vielleicht dazu fähig wäre.
Genau, und je nachdem, wie man es dann zulässt, denkt man dann auch um. oder man genau. Nimmt sich das dann zu Herzen, das wäre dann vielleicht die bessere
Wahl. Ja, also, und das ist vielleicht etwas Wichtiges, oder? ADHS gehört zu den Neuroentwicklungsstörungen, wie zum Beispiel die Autismus-Spektrum-Störung oder Tic-Störungen. Darum kommen die häufig auch gemeinsam vor. Das hat etwas damit zu tun, dass sie von alle komplexe Ursache haben in Bezug auf Genetik. Die sind genetisch, ist ADHS sehr klar, dass es häufig in der Familie auch Leute gibt mit einer ähnlichen Problematik. Das kann dem manchmal eben auch vielleicht ein Hinderungsgrund sein, wenn der Vater sagt, ja, das kenne ich, bin auch so gewesen, oder? Dass man das dann gar nicht ernst genug nimmt, oder? Mhm. Aber wenn es so eine Diskrepanz ist, ist natürlich eine andere Gefahr, dass, und häufig haben Leute mit einem ADHS auch eine geringe Frustrationstoleranz, dass durch die Enttäuschung von Misserfolgen und so weiter dann auch Gefährdung von Suchtmittelkonsum, vielleicht eben auch für Beruhigung, die motorische Unruhe können also quasi zu vermindern, dass dann so eine Suchtkomponente gerade so im Adoleszenten- und jungen Erwachsenenalter kann ein Problem zu einem Problem werden. Mhm. Das hat dann häufig mit der Interaktion von der Umwelt mit der Störung etwas zu tun. Und genau. Man schreibt es dann einfach am schwierigen Charakter vom Betroffenen, von der Betroffenen zu.
Wenn ob jetzt schwieriger Charakter oder nicht, dann die Person aber doch zur Einsicht kommt, muss etwas machen. Ich nehme an, du als Therapeut, Psychologe, Psychiater hast auch schon viele so Fälle gehabt. Wie kann man mit dem richtig umgehen? Was kann man da machen?
Also wenn man einen Leidensdruck hat, oder, dann ist natürlich meine Empfehlung, dass man Hilfe sucht. Der erste Anlauf ist immer der Hausarzt, der vielleicht mal, wenn es nicht schon früher eben eine Problematik war, und der tut einem dann häufig weiterweisen zur fachärztlichen Abklärung oder psychologischen Abklärung. Es gibt spezielle ADHS-Zentren, die sehr ausführliche Abklärungen machen, aber auch Facharzt für Psychiatrie, gut ausgebildete Psychologin kann die Diagnose stellen. Und wichtig ist, das ist immer, wir sagen immer, es ist eine klinische Diagnose, also es geht nicht allein um Tests, weil die können manchmal nicht ganz präzise sein. Und klinische Diagnose heisst, dass man immer eine sorgfältige Krankengeschichte hat, eben auch schaut, wie ist es in der Kindheit gewesen, wie ist die Entwicklungsgeschichte von dem Menschen, und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich noch so Fragebögen, also Selbstbeurteilungsfragebögen, Fremdbeurteilungsfragebögen, und so kommt man eigentlich relativ sicher zur Diagnose von einem ADHS.
Und wenn jetzt das der Fall ist, also wenn jetzt eine Person die Bestätigung hat, klinisch sowie mit Tests, welche Therapiebehandlungsform ist denn da empfehlenswert aus deiner Sicht? Was kann man dann machen?
Also wichtig ist immer, dass man insgesamt ein sogenanntes multimodales Behandlungskonzept hat. Das heisst, also nicht einfach nur verschreiben vor Italien am Bekannten und dann auf Wiedersehen, sondern natürlich muss man, das ist ein komplexes Krankheitsbild, oder, wo man muss mit einem multidimensionalen Behandlungskonzept dahinter gehen. Das heisst, etwas vom Wichtigsten ist die sogenannte Psychoedukation, also die Information von Betroffenen, was hast du eigentlich für eine Störung, was ist das für ein Problem, was geht in im Hirn vielleicht ein bisschen anders als bei anderen. Da ist zum Beispiel erklären, warum aufgrund von den verschiedenen beteiligten Übertragerstoffen im Hirn, Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, zum Beispiel eben es schwieriger ist, den Impuls können zu kontrollieren oder die Aufmerksamkeit können aufrechterhalten. Und möglichst grosses Wissen über die Art und Weise der Störung heisst auch, dass dann natürlich die verschiedenen Behandlungskomponenten besser verstanden werden und schon durch das Wissen gewisse Sachen im Alltag vielleicht schon können verändert werden. Das ist so der erste Aspekt.
Also die Info über die Info, weil man hat ja das Gefühl, man weiss ja heute schon vieles darüber, weil das in allem Munde ist. Aber da kommt noch das fachmännische Wissen dazu.
Und oder? Das ist halt wirklich etwas, was manchmal so im psychiatrischen Alltag, oder, ein bisschen zu kurz kommt, dass man zu wenig sich Zeit nimmt, die Leute auch aufzuklären. Es ist auch entscheidend, dass Leute eine sogenannte Krankheitsakzeptanz entwickeln können und sehen, doch, das passt eigentlich, was man da sagt, das ist eigentlich genau mein Leben, und ich glaube, ich muss das wie können annehmen, dass das wirklich eine Störung ist, wo ich muss lernen, damit umzugehen.
Was hilft denn das, oder wenn man es ablehnt, was ist
also,
das Problem?
Also, wenn man das ablehnt, und sagt, ja, ich bin halt ein bisschen so und ich bin ein bisschen anders, das ist vielleicht der Begriff vielleicht auch von der Neurodiversität, den wir hier noch hineinnehmen können. Der hat etwas für sich, oder bei Autismus-Spektrum-Störung oder ADHS-Leute heisst, das sind halt nicht neurotypisch wie die Mehrheit, sondern neurodivers. Ich glaube, das hat auf der einen Seite eine Hilfe, ist das für Betroffene, weil man kann sagen, okay, mein Anderssein, das gehört zu mir und zu dem Störungsbild, das ich habe, das ist jetzt nicht unbedingt, das Ziel ist nicht, dass ich genau so werde wie die anderen, sondern dass ich einen Weg finde, mit dieser Störung umzugehen. Dort, wo Neurodiversität mehr so wie ist, du bist etwas Besonderes mit ihrer Neurodiversität, führt es leider manchmal dazu, dass man dann nicht die nötigen Behandlungsmöglichkeiten in Anspruch nimmt und durch das Symptom eigentlich weiter zu Schwierigkeiten in der Lebensgestaltung führt. Von dort ist der Begriff von Neurodiversität hilfreich in der Krankheitsakzeptanz, aber manchmal auch eben nicht, indem man Leute auch davon abhaltet, die richtigen Massnahmen zu treffen in therapeutischer Sicht.
Da gibt es wahrscheinlich, ist schon fast manchmal ein bisschen ein Modewort, wenn man vielleicht auch noch sagt, ADHS hat eben auch neurodiverse die Seite, aber wissen tut man es ja eigentlich wirklich erst, wenn man es dann auch auf dem Papier abklären lassen hat oder, und wer weiss, oder?
Eben, und darum ist eben quasi die sogenannte Psychoedukation, die Information über Krankheit. Und das ist, muss natürlich im Konkreten darauf eingehen, auf das Individuelle, wo mein Gegenüber betrifft, in seinem Leben, in seiner Art, muss das auch angepasst sein. Aber es zeigt, häufig geht es ja darum, dass man eben Leute auch gewinnen kann, dass sie auch Hilfe in Anspruch nehmen können.
Zur Psychoedukation,
genau, das ist mal die eine Seite.
Die Akzeptanz.
Das andere ist, wo wichtige Therapiebaustein ist, die konkrete Hilfe. Da ist zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie. Da gibt es verschiedene Manuale, die in Bezug auf Konzentration, Aufmerksamkeit, Umgang mit Impulsivität etwas versuchen zu verändern. Da gibt es einzeltherapeutische Massnahmen. Es gibt, und das ist manchmal auch hilfreich, gruppentherapeutische Möglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann. Dann gibt's
vielleicht, was wäre da noch, zum schnell einhaken bei der kognitiven Verhaltenstherapie? Wie funktioniert das? Gibt es das für Beispiele, was man da kann trainieren?
Also zum Beispiel trainiert man achtsamer zu sein, oder? Also präsenter zu sein, sich wirklich können lernen, fokussieren. Vielleicht auch ganz praktische Hilfsmittel. Wie kann ich meine Ablenkbarkeit, was häufig das Problem ist beim ADHS, wie kann ich mit dem umgehen? Da gibt es Leute, die zum Beispiel mit dem Kopfhörer sich abschotten gegen Aussenreiz, und da gibt es ganz konkrete Sachen, die man dort lernt. Und dort ist näher auch Gruppentherapie eben manchmal wirklich sehr hilfreich. Es gibt auch zum Teil Selbsthilfegruppenangebote, wo man kann profitieren von den positiven Erfahrungen von anderen Betroffenen. Und von dort her ist das ein guter Weg. Heute muss man auch sagen, es gibt so spezifisches ADHS-Coaching. Das ist für Kinder, die in der Schule sind, aber auch für Erwachsene, wo man auch ganz konkret mit dem Coach anschaut, was sind die konkreten Probleme, zum Beispiel in meinem beruflichen Alltag. Wie könnte ich ganz konkret etwas verändern, damit meine Organisation zum Beispiel besser wird? Was könnte ich machen, mit meiner motorischen Unruhe konkret besser umzugehen. Zum Beispiel kurze Pausen, rumlaufen, wenn das möglich ist, und so weiter, und das ganz gezielt einsetzen.
Frische Luft holen oder so.
Genau, und so kann, also das sind spezifisch ausgebildete Coaches, und die können sehr praxisnah und praxisorientiert Hilfe unterstützen. Das sind zumal die nicht medikamentösen Massnahmen. Vielleicht etwas, was neu auch diskutiert wird, ist Neurofeedback.
Genau, also, das wollte ich fragen,
genau,
ob das schon mal gehört
man,
hast.
Genau, wo man ganz konkret auch sieht, und was läuft in meinem Hirn von den Hirnströmen ab, und versucht durch das Sehen dann die Hirnströme entsprechend zu beeinflussen. Dort muss man sagen, ein Neurofeedback, da gibt es schon Hinweis darauf, dass das könnte Wirkung haben, was einfach heute noch ist. Es ist zu wenig wissenschaftlich gut fundiert, für dass man es als allgemeine Massnahmen in einem multimodalen Modell könnte einsetzen.
Also würdest du eher darauf verzichten?
Also jetzt in einem üblichen Therapiesetting würde ich eher darauf verzichten. Es gibt spezialisierte Institute, die so etwas anbieten mit einem, und dort wäre es eigentlich wichtig, dass das dann ein klares Studienprotokoll ist, wo man wirklich dem folgt. Und da gibt es gewisse Hinweise, dass das könnte hilfreich sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das breit könnte anwenden. Und dass das schon so weit ist. Das wäre noch ein anderer Aspekt.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein. Mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst entspannter. Prosperita.ch.
Wir begegnen da auch immer wieder so Ernährungsinfluencer. Das ist ja wirklich auch ein Thema, das dann neben der Fitnessorientierung oder Fokussierung, wo da Stimmen herum sind, jeder weiss, wie man es richtig machen sollte. Und ich glaube, gerade so, wenn man schon gewisse Andersprägung hat, wie ADHS, oder? Als Erwachsene, wo es wahrscheinlich entscheidend kann sein, habe ich zu viel Zucker oder nicht, oder das und das. Gibt es denn da eine richtige Ernährung für so ADHS, ADS-Betroffene? Gibt es da auch Sachen, die konkret helfen können, aus deiner Sicht?
Also die richtige Ernährung gibt es in dem Sinn nicht, oder? Man diskutiert natürlich vieles im Moment auch in Bezug auf die Ernährung. Das hat auch mit der Forschung, die zugenommen hat in den letzten Jahren über die sogenannte Darm-Hirn-Achse etwas zu tun. Wir haben ja im Darm ein Mikrobiom, also eine Ansammlung von vielen Bakterien. Das ist etwa 2,5 Kilogramm Bakterien tragen wir im Darm und die haben eine vielfältige Funktion, die man erst langsam immer mehr lernt kennen. Unter anderem tun die auch Überträgerstoffe produzieren, wie Serotonin als Beispiel. Und von dort her gesehen ist es natürlich wichtig, dass das Mikrobiom, also die Bakterienflora, wo man Fauna besser gesagt, nicht Flora, im Darm hat, dass die eigentlich möglichst gesund, das heisst vielfältig ist. Und je nach Ernährung kann man das natürlich schon zum Teil negativ beeinflussen. Und das ist so eine Diskussion, also dass man eben Probiotika, also zum Beispiel mit Bakterien, lebendigen Bakterien, die man einnimmt, nährt, genau. Die Darmflora.
Gibt es ja auch ein Nahrungsergänzungsmittel, oder?
Probiotika. Genau, dass man das beeinflussen kann. Da gibt es gewisse Hinweise, dass das einen positiven Effekt könnte haben. Dann ein anderer Aspekt ist, Omega-3-Fettsäuren hat man untersucht. Da gibt es auch gewisse Hinweise, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist reif, dass man das zum Standardbehandlungsprotokoll machen. Sicher sind Omega-3-Fettsäuren, das ist so ein Fischölprodukt, oder? Es sind grundsätzlich etwas Gescheites. Und was man so auch weiss, ist, dass stark verarbeitete Nahrungsmittel, wo auch Farbstoffe etc. drin sind, dass das eher einen negativen Effekt hat. Nur ist das nicht spezifisch in Bezug aufs ADHS.
Ja, das kann man auch jedem mitgeben.
Genau, aber das kann auch eine Komponente sein, wo hilfreich ist, wenn man dort etwas, also man kann grundsätzlich sagen, eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist immer für alle Arten Krankheiten eigentlich und für eine gute, gesunde Lebensgestaltung essentiell und wichtig.
Genau, wir hatten noch eine Person gehabt, wo, wenn wir beim Thema Ernährung schon sind, wo uns auch auf den Podcast oder auf einen Podcast, wo wir schon mal über ADHS geredet haben oder ADHS eine Einsendung gemacht hat. Die Person hat gesagt, sie sei selber betroffen von ADHS. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es hat abklären, das ist nicht rausgekommen aus dem Mail, aber es sind ein paar Fragen drin gewesen und sie hätte gerne wissen, ob die sogenannte oligo-antigene Diät bis könnte helfen, weil sie plane, die zu machen. Wäre jetzt ja wahrscheinlich aufgrund von deiner Aussage vorher, wenn du sagst, Ernährung, es ist für alle entscheidend. Was würdest du jetzt dieser Person empfehlen?
Also gut, da muss man vielleicht zuerst definieren, was eine oligo-antigene Diät ist.
Genau, das wäre natürlich auch noch.
Ja, und, das braucht man eigentlich für Erkennung von individuellen Unverträglichkeiten. Und dann tut man in einem bestimmten Zeitraum nur noch Nahrung mit geringem allergenen Potenzial zu sich nehmen. Zum Beispiel viele Obst- und Gemüsesorten, glutenfreie Getreidesorten, Milchprodukte, Eier, Fisch, Nüsse und Soja sind auszuschliessen. Fleisch sollte man weniger nehmen, also wirklich Obst, Gemüse, glutenfreie Kreidensorten, das ein bisschen so fokussiert. Und so die üblichen Sachen, insbesondere auch Farbstoff und Süßstoff in verarbeiteten Nahrungsmitteln, sollte man weglassen. Und dann tut man das etwa 4 Wochen weg und schaut, ob das wie das eine Funktion hat auf Symptome. So zum Beispiel hat man auch eine Studie gemacht in der Uni Freiburg mit Kindern und hat schon festgestellt, dass die Kernsymptome Aufmerksamkeit, Impulsivität, motorische Unruhe durch so eine oligoantigene Diät wirklich solche deutlich verbessert hat. Hier muss man aber halt auch sagen, dass die Studienlage jetzt noch nicht so ist, dass man kann sagen, das ist etwas, wo entscheidend dazu beiträgt. Aber ich denke jetzt für die Person, die die Frage hatte, das mal auszuprobieren, was für eine, und da gibt's gute Hinweise im Internet, wie man eine oligoantigene Diät gut kann gestalten mit Rezepten und so weiter. Für die betroffene Person könnte das hilfreich sein, das mal auszuprobieren über einige Wochen und zu schauen, hat das denn einen Effekt auf meine Symptom.
Also würdest du es nicht verneinen, wenn jetzt jemand sagt,
nein, ich würde es nicht verneinen.
Selbsttesten oder Selbstversuchen.
Man kann das mal versuchen. Idealerweise finde ich natürlich, dass das auch in einem therapeutischen Behandlungskonzept Platz hat, also wenn man in Behandlung ist, dass man das auch offenlegt und das mit seinem seiner Therapeutin auch besprechen tut.
Dann könntest du als Therapeut auch nachfragen und sagen, wie läuft es jetzt mit der Diät?
Genau, oder es ist ja dann auch wichtig, also dass man immer bei allen Interventionen, die man therapeutisch macht, dass man dort festhalten, was sollte sich eigentlich verbessern? Eben Aufmerksamkeit, Konzentration, Fokussierung, motorische Unruhe, Impulsivität, dass man eher Ablenkbarkeit eben, dass man eher die sogenannten Endpunkte definiert und dann schaut, also hat sich das verbessert oder nicht? Mhm. Und das finde ich eben wichtig, wenn da vielleicht auch noch jemand, wo Person gut kennt, aus therapeutischem, in einer therapeutischen Beziehung das mitbegleitet. Das fände ich eigentlich gut. Man kann es aber auch so mal versuchen.
Das ist ja auch wertvoll, wenn man sich spiegeln kann, gerade wenn man manchmal etwas kommuniziert und vielleicht einem dann erst dann auffällt. Ah ja, ich bin ja wirklich wacher.
Und da muss man natürlich auch immer sagen, oder, dass erstens muss es genug lang gemacht sein, für dass es überhaupt einen Effekt kann haben. Darum sagt man so mindestens 4 Wochen. Zweitens kann man natürlich auch dort den Placebo-Effekt ist nicht zu unterschätzen bei so Interventionen, oder? Also, dass man so das Gefühl hat, ja, es geht viel besser und wenn man dann eben mit einem Gegenüber genau schaut, ja, was geht denn wirklich besser, wird es dann vielleicht auch, oder mit der Zeit nimmt dann das wieder ab. Das habe ich mehrfach schon erlebt, oder? Dass Ernährungsumstellungen mit grossem Enthusiasmus gemacht worden sind, zuerst als sehr positiv erlebt worden sind und mit der Zeit man so wie das Gefühl hat, die Wirkung nimmt den Änder ab. Darum muss man das auch genug lang machen und idealerweise eben begleitet.
Siehst du nur, jetzt habe ich etwas Neues gelernt, wieder oligoantigene Diät, vorher noch nie gehört, aber spannend.
Ja, das finde ich auch spannend, weil das ist etwas, was natürlich immer mehr, also es wird im Zusammenhang mit ADHS schon immer diskutiert, was spielt Ernährung für eine Rolle. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man dort auch weiter Forschung betreibt, gerade so bei der Darm-Hirn-Achse oder Mikrobiom, wie ich es gesagt habe, das finde ich spannend. Aber all diese Sachen sind noch nicht so, dass man sagen kann, das ist sicher wirksam und breit. Es gibt Sinn, dass man das breit einsetzt in der Behandlung von Leuten mit ADHS und ADS. Was wir jetzt noch ausgespart haben, sind natürlich das, was gut dokumentiert ist, was eigentlich wirklich sehr sorgfältig studiert wurde, ist so schon vor Jahrzehnten, nämlich der Einsatz von Medikamenten. Und das sind vor allem Methylphenidat, also so in der Diskussion wird häufig von Ritalin geredet, das ist einfach ein Markenname von Methylphenidat. Mittlerweile gibt es ganz verschiedene Produkte, und wo man kann unterschiedlich einsetzen kann. Und sonst auch Amphetaminabkömmling, wo man kann brauchen im Zusammenhang mit Behandlung. Und dort muss man sagen, das ist eigentlich, gerade bei Erwachsenen, ist die medikamentöse Behandlung, wenn es mindestens mittelgradig ADHS ist, sicher die erste Wahl, oder dass man mit Medikamenten behandelt.
Was lösen denn die spezifisch aus? Oder wo
also da geht es auch so wieder darum, dass man so ein bisschen anschaut, was was wäre der Wunsch, der sich verbessern sollte. Und die haben häufig ziemlich raschen und signifikanten Effekt auf die Aufmerksamkeit, auf Konzentration, auf Fokussierung, vielleicht auch weniger Aggressionsempfinden. Das sind Sachen, wo man relativ schnell auch feststellen kann.
Wenn wir nochmal gerade zurückgehen, schnell auf deinen mehr Ernährungsteil oder was ja wahrscheinlich auch noch ein Teil von dem ist, habe ich auch schon davon gehört, die Nährstofftherapie, die hat die Person, die es geschrieben hat, eben auch noch erwähnt. Meinst du, wäre das auch etwas? Oder würdest du jetzt in die gleiche Kerbe schlagen wie bei dieser oligoantigenen Diät?
Also, jetzt weiss ich nicht genau, was die Person unter Nährstofftherapie versteht. Ich weiss nicht, wenn sie meint, dass ein Nahrungsmittel, Supplemente wie Mineralien, Zink, Eisen, Bauernelemente, Vitamin. Ja. Da muss man einfach wirklich sagen, dass da jetzt wirklich die Studienlage nicht dafür spricht, dass man das, dass das Sinn gibt. Wenn nicht ein nachgewiesener Vitaminmangel zum Beispiel da ist, oder? Und das, denke ich, ist das Entscheidende. Aber wenn man sich gesund ernährt in unseren Breitengraden, dann sollten eigentlich alle Spurenelemente und Vitamine genügend vorhanden sein, so dass man nicht noch muss Nahrungssupplemente dazu nehmen. Das ist natürlich ein riesengroßer Markt. Auch Probiotika und Nahrungsmittelsupplement, das ist ja, das hat ja alles, das ist alles nicht verschreibungspflichtig, das meiste. Und das ist natürlich, da natürlich gibt's auch sehr viele Interessenten, wo da auch ein gutes Geschäft können machen mit dem, ohne dass wirklich super nachgewiesen ist, dass das einen Effekt hat. Ausgenommen eben, wenn man wirklich einen Mangel hat, Vitamin B12-Mangel oder Vitamin D-Mangel nachgewiesen, dann hat natürlich die Supplementation von diesen Vitaminen durchaus einen Sinn.
Jetzt waren wir vorher mal noch bei den Therapieformen gewesen. Gibt es da noch so spezifische Sachen, die du würdest empfehlen oder was es noch gibt, neben dem Strang, den wir jetzt gehabt haben, an eben Psychoedukation sensibilisieren und als Ahnen und auch die kognitive Verhaltenstherapie, die auch noch helfen könnten, die du noch als hilfreich siehst?
Also nochmal betonen möchte ich ein Coaching, oder, wo jetzt nicht eine Therapie im engeren Sinne, sondern eben das Coaching, das finde ich durchaus etwas, was manchmal zu wenig genutzt wird, oder? Wo sehr praxisorientiert kann stattfinden.
Also bei einem psychosozialen Berater, Psychologe
zum Beispiel, oder
Coach,
es gibt spezifische also
ADHS-Coaches.
ADHS-Coaches, ja. Gehört, also im ICP tut man zum Beispiel gibt's eine Ausbildung zum ADHS-Coach und die sind gut ausgebildet, oder? Und sind sehr praxisnah dran, den Leuten wirklich Hilfestellungen zu geben in dem individuellen Alltag, wo sie tätig sind. Oder?
Und wenn wir jetzt all diese Sachen zusammennehmen, was würdest du sagen, wie stehen da Chancen für eine positive Veränderung? Gibt es da überhaupt Chancen oder ist das dann einfach das Leben lang einfach eine Regulierung von dem, dass man es einigermaßen unter dem Deckel hält?
Also, ich kann sagen, natürlich will das Veranlagung ist, wo grossenteils auch genetisch prädeterminiert ist, also vorbestimmt ist. In dem Sinn kann man eigentlich die Störung, die Ursache, oder, nicht in dem Sinn auflösen durch Therapie. Aber man kann natürlich durch das multimodale Therapiekonzept sehr wohl einen grossen Fortschritt erreichen mit Methylphenidat, also mit medikamentöser Unterstützung. Das habe ich nicht so im Detail ausgeführt. Das ist natürlich auch wichtig, dass es Leute gibt, die dort wirklich genügend Wissen haben, wie man die Methylphenidat und Amphetaminabkömmling einsetzen. Da braucht es Erfahrung, für dass man da gute Effekte erreichen kann. Aber das hat gute Effekte, oder? Plus eben die zusätzlichen Massnahmen. Und da kann man wirklich Menschen extrem helfen, oder? Und was manchmal wirklich eindrücklich ist, gerade bei Erwachsenen, wo die Diagnose bis anhin noch nicht gestellt wurde, ist schon vielleicht wegen einer Depression, wegen einer Suchtproblematik, wegen Paarproblematik Hilfe gesucht haben. Wenn man dort nachher feststellen kann, aha, da ist ja noch eigentlich die Grundursache, ist das ADHS. oder und dann spezifisch kann Massnahmen ergreifen, für die Grundsymptomatik vom ADHS positiv zu beeinflussen, dann kann man manchmal wirklich riesengroße Verbesserungen erfahren und erleben. Also Leute, die ganz anders funktionieren können, die auch in der Lage sind, nach Ziel, die sie vorher vielleicht nicht erreicht haben, können zu erreichen.
Gibt es da eigentlich Unterschied gerade jetzt in diesen Behandlungsweisen, wenn wir jetzt unterscheiden, Kind und Erwachsene? Ist das unterschiedlich gehandhabt oder würde es eigentlich da relativ gleich verlaufen?
Also bei den Kindern ist natürlich Psychoedukation dort mehr den Eltern einbeziehen. Und da gibt es also eine gute Studie, wenn wir vielleicht ein Fenster aufmachen für dort, oder ist, dass der Umgang mit den Kindern, also in Bezug auf Erziehungsmöglichkeiten, wenn Eltern über Krankheit Bescheid wissen und gut unterrichtet worden sind, dass sich dort etwas verändert, wo es nicht zu weniger Konflikt kommt und das wirklich fördernd ist. Mhm. Bei den Kindern ist es auch wichtig, dass man mit den Schulen zusammenarbeiten tut, oder? Dass man schaut, was braucht es vielleicht für ein Umfeld, braucht es vielleicht sogar in Bezug auf Prüfung oder so, sogenannten Nachteil. Ausgleich, also dass jemand ein bisschen länger hat für Prüfung oder dass jemand einen Raum mit weniger Reiz braucht, für Prüfungen zu machen. Und da ist der Austausch mit Lehrpersonen extrem wichtig. Das Gleiche natürlich, wenn jemand in eine Lehre kommt und neue Herausforderungen hat, dass man einfach versucht, möglichst alle Beteiligten erstens mal auch zu informieren. Das ist natürlich nicht immer alle wollen, dass man das dann auch sagt, oder? Man muss auch nicht gegenüber dem Lehrbetrieb sagen, was man für eine Störung hat. Wenn es aber Schwierigkeiten gibt, denke ich, ist es wichtig, dass man schnell versucht, Kontakt aufzunehmen, zu schauen, wie kann man die Schwierigkeiten möglichst gut managen. Das muss nicht immer mit dem Offenlegen von einer Diagnose stattfinden. Kann aber sehr hilfreich sein, wenn das Umfeld weiss, um was es geht.
Genau, also das Umfeld ist dort noch viel mehr entscheidender. Genau. Beim Erwachsenen ist man natürlich selbst- und eigenverantwortlich und dann passiert das da eben im Austausch mit Therapeuten, mit Coaches und so viel
also,
mehr, oder?
Beim Erwachsenen gibt es natürlich manchmal eben wirklich Problem in der Familie, in der Partnerschaft, oder? Wo können wirklich in dem Sinn zu auch Unterstützungsmassnahmen notwendig machen. Und auch am Arbeitsplatz natürlich. Das ist dann häufig das Hauptthema bei Erwachsenen. Wie kann man die Situation am Arbeitsplatz verbessern, so dass es auch weniger zu Konflikten kommt zwischen der Leistung und den erwarteten Anforderungen?
Da hilft sicher auch, wenn der Chef oder gewisse Arbeitskollegen, die einem mit einem zusammenarbeiten, da auch im Bilde sind und dementsprechend sensibilisiert sind.
Ja, genau. Also manchmal ist es wirklich sehr hilfreich, wenn man auch ganz offen das ansprechen kann. Aber dort ist eben auch zum Beispiel, wie gehe ich ganz konkret mit dem und dem Problem, das immer wieder auftritt in der Arbeit, um. Das wäre dann wieder so etwas, was man im Coaching gut kann anschauen.
Gehen wir doch zurück zum Alltag. Wir haben es vorher schon so ein bisschen mal gehabt von Ernährung. Wo kann, wenn man es richtig begleitet, gezielt ein Gewinn sein, sofern das dann auch der Patient, Patientin so empfindet? Was denkst du so ein bisschen über Apps? Wie fest können bestimmte Apps jetzt gerade auf dem Handy helfen in der To-Dos oder Organisation im Alltag? Weil man vielleicht ein bisschen unorganisiert ist oder manchmal einem das alles wie so ein Gletscher oder eine Welle kommt, die einem überfährt und man kann die täglichen Anforderungen nicht mehr so bewältigen.
Das finde ich ganz eine sehr gute Frage, wobei ich muss sagen, dass ich jetzt persönlich nicht Erfahrung habe mit Arbeiten mit Apps. Bei den Apps ist grundsätzlich so immer ein bisschen die Frage, wie gut sind die validiert, oder? Also, wie gut hat sich das zum Beispiel bei Leuten mit einem ADS oder ADHS bewährt? Da findet man viel in Foren von Leuten, die Erfahrung gemacht haben, findet man dort gute Unterstützung. Apps können durchaus sehr hilfreich sein. Ich kenne das schon auch bei anderen Krankheitsbildern auch an. Habe ich das auch schon angewendet. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Angeboten. Und da muss man ein bisschen herausfinden, ist so meine Erfahrung grundsätzlich mit solchen Hilfsmitteln. Was hilft einem? Oder das, was meinem betroffenen Kollegen vielleicht super geholfen hat, muss nicht unbedingt das Gleiche sein, was mir dann hilft. Grundsätzlich finde ich für so Sachen soziale Medien sicher sehr hilfreich und ich denke, es wird eher noch eine Verbesserung von der Qualität von solchen Apps, je mehr Erfahrung das man hat.
Kommen wir doch noch zum Selbstbild von diesen ADHS-betroffenen Personen, vor allem Erwachsene. Gesellschaft, oder, ist ja nicht so positiv, wenn man da so ein bisschen als Zappeli oder als nervösen oder impulsiven Mensch wahrgenommen wird. Vielleicht auch der Träumer ein bisschen weniger, aber trotzdem denkt man, ja, der ist wieder nicht bei der Sache gewesen. Wie kann da eine Person, die das hat, auch gerade ein positives Selbstbild schaffen für einen, wenn man vielleicht merkt, ich bin anders als jemand und offensichtlich tangiert jetzt das da wieder oder man wird irgendwo kritisiert, angefahren, das kann ja schon dann auch etwas mit einem machen. Ja.
Das ist eine ganz wichtige Frage, die du da stellst. Weil was ich häufig erlebe und was auch viel beschrieben ist in der Fachliteratur, ist, dass natürlich durch Symptome, wo Schwierigkeiten in verschiedenen Ebenen vom menschlichen Sein können hervorrufen, das prägt natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung. Und da kann durchaus ein sehr negatives Selbstbild daraus resultieren. So in einem Sinn, ich taug nicht und ich kann eigentlich nicht das erreichen, was ich will. Das kann eine Frustration natürlich fördern, so dass man ein negatives Selbstbild hat. Und dort denke ich, ist unbedingt eben wichtig, dass wenn jemand dann weiss, warum und wieso, dass er vielleicht eben die und die Schwierigkeiten hat im Alltag, dass das Verständnis dann kann wirklich eine Veränderung auch bringen. Oder, es ist so, oder, ja, dort, darum ist es auch wichtig, dass die Diagnose eigentlich relativ früh gestellt würde, damit eben die negativen Einflüsse auf Persönlichkeitsentwicklung möglichst nicht über Jahre stattfinden, sondern idealerweise man schon eben als Kind und jungen Erwachsenen lernt, damit umzugehen. Und das ist auch vielleicht dann etwas, wenn das Umfeld weiss, ah, das ist nicht einfach eine Charakterschwäche, ein Charakterproblem von dem Mensch, sondern das hat etwas mit einer klar definierten psychischen Problematik zu tun, dass auch das Verständnis vom Umfeld natürlich kann sich verändern. Gerade zum Beispiel, wir haben Eltern oder auch Partner, Partnerinnen, dass das nachher zu einer positiven Entwicklung werden in Bezug auf sein Selbstbild.
Ja, mit so einem positiven Selbstbild lässt sich es dann einfacher durchs Leben gehen.
Vielleicht noch schnell zur Persönlichkeitsentwicklung, oder? Und das ist dann manchmal, wo wir auch konfrontiert sind, wenn jemand wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung durch ein ADHS sehr stark ist eingeschränkt war, auch negative Beziehungserfahrungen erlebt hat seit der Kindheit, dann kann sich dort natürlich auch eine Persönlichkeitsstörung daraus entwickeln. Und das ist dann etwas, wo eine längere psychotherapeutische Behandlung müsste angeschaut werden. Und da kann man aber auch grosse Verbesserungen erreichen.
Also eben, wie du es gesagt hast, lieber früher als später das abklären lassen, dass man dann eben auch das vermeintliche Minus zu einem Plus machen und dann eben ein Gewinn kann werden für die Gesellschaft, sofern dass man das eben dann kann bündeln und einsetzen.
Genau, und so die, wir können es vielleicht auch sagen, so die Primärpersönlichkeit, die in jemandem drin ist, sich auch entfalten und nicht durch negative Reaktionen vom Umfeld näher sich ändern, ein negatives Selbstbild entwickelt, hin zu einer Persönlichkeitsstörung.
Genau. Tun wir doch alles nochmal ein bisschen zusammenbündeln. Was würdest du jetzt sagen, die wichtigsten Sachen aus dem Gespräch, auch gerade in Bezug auf ADHS?
Also ADHS ist eine Störung, die sich meistens schon im Kindesalter zeigt. Hauptkernsymptom ist Aufmerksamkeitsproblematik, Impulsivität und oder motorische Unruhe. Und ich denke, zusammenfassend, was wir vorher gesagt haben, je früher eine Diagnose kann stellen und je früher konkrete Unterstützungsmassnahmen in einem multimodalen therapeutischen Zugang kann zur Verfügung gestellt werden, desto weniger gravierend sind die Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen Menschen. Darum denke ich, ist es wichtig, dass man darüber weiss und dass auch Eltern früher reagieren und Lehrer kennen das häufig sehr gut. Lehrer und Lehrerinnen auch nicht gehemmt sind, darauf hinzuweisen. Medikamentöse Behandlung, wichtiger Baustein. Nicht sorglos, schon bei leichten Störungen bei Kindern einsetzen, aber bei mittelschweren und schwereren Störungsausprägungen unbedingt, auch in der Schule, damit gute Performance in der Schule eine intellektuelle Möglichkeit entspricht und das auch später im Erwachsenenalter eben auch weiterzuführen, damit die berufliche Performance auch, ich kann auch entsprechend Zielvorstellung von den Menschen sich entwickeln. Das ist wichtig, aber Medikamente allein machen es nicht aus, sondern es braucht eben auch die anderen Massnahmen, wie wir sie beschrieben haben. Also ein wichtiger Punkt ist auch, sehr viel Kenntnis haben über die Art und Weise der Störung und so selber näher zum Experten werden für die eigene Störung, die man hat. Das wäre ideal.
Und das wünschen wir uns ja auch, dass eben Menschen können auch befähigen, durchs Leben gehen und so einfach auch ein gutes Selbstbild, eine gute Psychohygiene haben. Darum ja auch der Name von dem Podcast. Absolut. Und danke vielmals, Roland, für deine Tipps und haben wir da dafür eintauchen,
das
Thema.
Danke dir für die spannenden Fragen. Ja.
ADS oder ADHS ist mittlerweile also etwas, das man recht gut behandeln kann und managen. Was mich erstaunt hat, dass die Aufklärung schon ein wichtiger Teil ist und der Grundstein für eine erfolgreiche Behandlung und Bewältigung bei dieser Ausprägung bedeutet. Schön finde ich, dass so Menschen eben auch bewusste Stärken haben, wie dass sie hyperfokussiert können sein oder auch andere Menschen können von etwas begeistern. So kann ein vermeintliches Defizit zu einem Riesengewinn werden. Hast du eine Frage oder ein Feedback zu einer von unseren Sendungen? Oder hast du vielleicht sogar eine gute Idee, welches Thema das wir aufgreifen könnten? Wir vom Podcast Psychohygiene sind offen für Anregungen. Am besten kann man das über das Kontaktformular machen. Das findet man in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du uns folgst auf den Kanal, wo du uns hörst. Und wenn es dir gefällt, dann darfst du uns gerne eine gute Bewertung abgeben. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hörst du den Podcast gerne, vielleicht auch regelmässig und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist, dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir den und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.